Liebe Gemeinde, über den heutigen Predigtgegenstand sollte man nach weitläufiger Empfehlung besser gar nicht sprechen. Wir wären dann für heute auch recht schnell fertig, wenn wir diesen Empfehlungen folgen würden. Wir würden keine großen Worte verlieren und einfach zur Tagesordnung übergehen und dann versuchen, von dem Gegenstand so viel wie möglich zu scheffeln, und zwar still und im Geheimen, wohl ohne auch nur den Namen des Gegenstandes genannt zu haben, weiß nun mittlerweile sicherlich jeder von euch, um welchen Gegenstand es geht. Wenn wir jetzt gleich den Predigttext hören, dann bitte ich euch auch darum, ihn vor dem Hintergrund des gehörten Wochenspruches aus dem 2. Korintherbrief zu hören. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Gottes, Christi. Ich lese aus dem Lukasevangelium, aus dem 16. Kapitel, die Verse 1 bis 9. Er sprach aber zu den Jüngern: Es war ein reicher Mann, der einen Verwalter hatte. Und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine Habe. Und er rief ihn und sprach zu ihm: Was ist es, das ich von dir höre? Lege die Rechnung von deiner Verwaltung ab, denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst: Was soll ich tun? Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Graben kann ich nicht. Zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden Einzelnen der Schuldner seines Herrn herbei und sprach zu dem Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach: 100 Bat Öl. Und er sprach zu ihnen: Nimm deinen Schuldbrief und setze dich schnell hin und schreibe 50. Danach sprach er zu einem anderen: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sprach: 100 Kor Weizen. Und er spricht zu ihm: Nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Und ich sage euch: Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Vor das eben gehörte Gleichnis stellt Lukas die Gleichnisse vom großen Gastmahl, das Gleichnis vom verlorenen Schaf und der verlorenen Drachme und das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es sind Gleichnisse mit einem klaren Bezug zum Alltag und zu den Menschen. Zu den Menschen damals und, als hätten sich die Uhrzeiger nicht weitergedreht, zu uns Menschen heute. Jesus erzählt die Gleichnisse so bildhaft, dass man selbst Teil der Begebenheit wird. Fiktion und Realität verschwimmen ineinander. Und am Ende kommt etwas Überraschendes. Etwas, womit die Zuhörer oder die Leser nicht gerechnet haben oder auch gar nicht rechnen konnten. Und merken am Ende, es ging womöglich gar nicht um den Gegenstand des Gleichnisses, sondern es geht um nicht mehr und nicht weniger, uns einen Weg zu Gott aufzuzeigen. Offensichtlich gibt es aber mit unserem heutigen Gleichnis im Gegensatz zu den anderen genannten ein paar größere Probleme und auch Besonderheiten. Erstens, dieses Gleichnis finden wir nur bei Lukas. Zweitens, allein die von den jeweiligen Verfassern der Übersetzungen oder von den Verlegern eingefügten Zwischenüberschriften machen deutlich, dass das Gleichnis von der besonderen Art ist. Denn das Spektrum der Eigenschaften, die dem Verwalter in den Überschriften zugeschrieben werden, reicht von ungerecht über untreu bis gar hin zu klug. Und drittens, bis zum heutigen Tag streiten die Gelehrten darüber, ob der lobende Herr im Gleichnis der Herr des Verwalters oder unser Herr Jesus Christus ist. Wir stehen vor einem rätselhaften Fall. Das Rätselhafte beginnt schon mit der Anklage. Denn der Verwalter wird von Dritten angeklagt. Er habe das Vermögen seines Herrn verschwendet. In dieser durch Jesus formulierten Anklage liegt eine gewisse Brisanz. Der Verwalter ist in seine missliche Lage möglicherweise aufgrund seines Handelns geraten. Es kann aber auch sein, dass es ein paar Leute gab, denen die bevorzugte Stellung des Mannes ein Dorn im Auge war, die sich ungerecht behandelt vorgekommen sind, die einfach nur neidisch waren. Das rüttelt uns wach, denn wie oft haben wir das selbst schon erlebt? Wir gehen unserer Tätigkeit, unserer Arbeit nach, machen sie so gut wir können und an unserer Seite gibt es Menschen, die uns loswerden wollen. Warum auch immer. Und da wir alle Fehler machen, finden diese Menschen eine Gelegenheit, um uns bei unseren Chefs madig zu machen oder gar anzuklagen. Um etwas über Intrigen zu lernen, muss man nicht unbedingt ins Theater gehen. Wir denken, so geht es in der modernen Welt zu. Jesus sagt, so geht es in der Welt voller Ungerechtigkeit schon immer zu. Und Jesus macht eines nicht. Er stempelt den Verwalter in seiner formulierten Anklage weder als ungerecht noch als untreu ab. Das macht er schon nicht im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Auch dort ist nur von einem verschwenderischen Lebensstil des Jüngsten die Rede. Ein hartes Urteil spricht hier ebenfalls nur der ältere Bruder, also auch ein Dritter, nicht Jesus. Das ist schon bemerkenswert, wie ich finde. Nach der Anklage kommt der Rauswurf des Verwalters. Der reiche Mann zeigt sich unnachgiebig und kompromisslos. Du kannst nicht mehr Verwalter sein. Nicht nur nicht mehr bei mir, sondern nirgendwo mehr. Das ist mehr als eine Entlassung, das ist eine dauerhafte Degradierung. Eben noch saß der Verwalter fest im Sattel an der Seite eines Mannes, der auf welche Art auch immer reich geworden war. Dort lebte es sich sicherlich, das dürfen wir annehmen, recht ordentlich. Und nun das. Von einem Tag auf den anderen zerbricht alles. Die Sicherheiten sind weg, Kost und Logis dahin. Das sieht nach Ausweglosigkeit aus. Bis hierher geht es in unserem Gleichnis mit dem Verwalter stetig und rasant bergab. An dieser Stelle hätte Jesus die Möglichkeit gehabt, den Verwalter für alle hörbar scheitern zu lassen. Es ist immerhin ein Gleichnis. Die Botschaft an seine Jünger, an denen er dieses Gleichnis erzählt, und die Botschaft an uns hätte dann in einer Kurzpredigt über Moral und treues Verhalten gegenüber der Obrigkeit enden können. Oder in einer Untermauerung der Passagen aus der Bergpredigt, wo es darum geht, sich Schätze im Himmel zu sammeln. Jesus aber hat hier ein ganz anderes Ziel. Er will, dass seine Jünger klug handeln und insbesondere, wenn es um den Gebrauch von Geld und Besitz geht. Und dazu braucht es eine ganz andere Wendung der Geschichte. Und deshalb bremst er den Fall des Verwalters in seinem Gleichnis und lässt ihn notlanden. Diese Notlandung beginnt mit einer ungeschminkten Analyse der Situation, in der sich der Verwalter befindet. Er kann vielleicht gut rechnen. Er kann vielleicht gut mit Leuten reden, aber graben kann er nicht. Also einer dauerhaft anstrengenden Tätigkeit nachgehen, dazu reichen seine Kräfte nicht. Und da er ein gut situiertes Leben geführt hat, mag er auch nicht betteln gehen, denn das geht gegen seinen Stolz. Und irgendwie regt sich bei uns Mitleid mit dem Mann, den wir doch gar nicht kennen können. Was soll denn nun aus ihm werden? Jetzt kommt eine spannende Frage an euch. Was wäre aus uns in dieser Situation geworden? Ihr haltet diese Frage für unangemessen? Nein, in eine solche Notsituation geraten wir doch nicht. Liebe Gemeinde, genau das ist der springende Punkt. Jesus sagt indirekt, die Situationen können ganz unterschiedlich sein, aber eine Art Ausweglosigkeit wie diese kennt ihr doch wohl alle, oder? Und genau in diesem Fall gilt es, einen Weg aus der Sackgasse zu finden. Der Verwalter ist kreativ. Er findet eine Lösung. Pragmatisch und verblüffend einfach. Er erlässt Schulden, jeweils in gleicher Höhe, wie wir noch sehen werden oder ihr hier schon seht. Ein Federstreich und weg. Pacht wurde damals noch in Naturalien bezahlt. In diesem Fall zeigt Jesus zwei Beispiele auf. 100 Bat Öl und 100 Kor Weizen. Eine kleine Nebenrechnung, hier auf der Folie abgebildet. Immerhin sind wir ja gerade in der harten Finanzwelt unterwegs. 100 Bat Öl sind etwa 40 Hektoliter mit einem Wert von 1.000 Dinaren. Die erlassene Schuld in Höhe von 50% sind 500 Dinare. Die 100 Kor Weizen sind etwa 1.200 Zentner mit einem Wert von 2.500 Dinaren. 20% davon sind auch 500 Dinare. Also ich sage es euch ehrlich, ich bin wirklich begeistert, wie gut mein Freund Jesus rechnen konnte. Und er hatte zudem die Saisonpreise im Kopf. Das ist einfach unglaublich. Das zeigt aber, Jesus versteht etwas von Geld und er nimmt es unglaublich ernst. Schuldenerlass. Das ist bis heute ein Mittel, um die Not von ganzen Staaten und Regionen zu lindern. Jüngstes Beispiel ist der Schuldenerlass für eine Reihe von afrikanischen Staaten im Rahmen der Corona-Pandemie. Dadurch erhöht sich das internationale Rating der Staaten und sie können neue Kredite aufnehmen, um dann Waren aus den Staaten zu kaufen, die ihnen die Schulden erlassen haben. Okay, zugegeben, vielleicht ist diese Darstellung etwas verkürzt, aber sie zeigt, es geht für beide Seiten um Zukunftssicherung. Unser Verwalter sichert sich ebenfalls seine Zukunft. Seine irdische und, wie ihr da oben lesen könnt, eine durchaus eng begrenzte Zukunft. Interessanterweise, wenn man also diesen Tageslohn ansetzt, wir sehen das in Matthäus, ja, wo der Tageslohn mit dem Tageslöhner vereinbart worden ist, ein Dinar pro Tag, macht das bei diesen 1.000 Dinaren 1.000 Tage. Vielleicht symbolisch, aber auf jeden Fall nicht sehr lang. Er verschafft sich irdische Freunde. Und von nun an taucht er auch nicht mehr auf, aber es geht offensichtlich mit ihm wieder bergauf. Ziehen wir doch einmal eine Zwischenbilanz und schauen uns noch einmal die handelnden Personen an. Der reiche Mann. Er wird vom Besitz regiert und Herzensgüte scheint nicht sein Markenzeichen zu sein. Der Verwalter. Er ist unglaublich clever, Skrupel scheint er nicht zu kennen. Und die Schuldner? Sie sind anpassungsfähig und zu jeglicher Komplizenschaft bereit, wenn es um ihren eigenen Geldbeutel geht. Personen aus einer vergangenen Welt? Nein, überhaupt nicht. Das ist genau die Besetzung, die auch in unseren Tagen richtig Schlagzeilen macht. Und immer wieder geht es darum, sich über einen längeren Zeitraum hinweg irdische Freunde zu machen. Die Methoden sind so ausgeklügelt wie vielfältig. Und längst haben sie auch in ethisch äußerst kritischen Bereichen Einzug gehalten. Berliner Rechtsanwälte schildern in einer fast 30-seitigen Publikation aus dem Jahr 2016 Fälle der Korruption im Gesundheitswesen. Nicht sehr spektakulär, aber offensichtlich gängige Praxis ist folgender Fall, der unserem Gleichnisfall in vielerlei Beziehungen recht nahe kommt. Zahnarzt Z bestellt beim Hersteller 20 Implantate für einen bestimmten Preis. Statt der 20 bekommt er 24 Implantate geliefert. Die 20 Implantate belastet er zum Einkaufspreis an die Patienten weiter. Die 4 zusätzlichen Implantate verwendet er kostenlos bei einem bedürftigen Patienten. Dass dieser bedürftige Patient durchaus auch in den Bekanntenkreis des Zahnarztes gehören kann, darf vermutet werden. Wir empören uns jetzt. Vielleicht. Vielleicht hätten wir uns aber auch über die 4 kostenlose Implantate gefreut und hätten nicht viele Fragen gestellt. Okay, vielleicht ja nicht gleich alle 4, aber doch wenigstens 1. Wie auch immer unsere eigene Antwort ausfällt, dieser Film, der mit dem Gleichnis vor unseren Augen abgespult wird, hat überhaupt keinen Riss bekommen. Er läuft und läuft und läuft. Und er gefällt uns nicht. Wir wollen nicht Teil dieses Films sein und kommen uns doch vor, als könnten wir aus unserer Rolle, die wir darin spielen, jetzt nicht mehr heraus. Und genau da setzt Jesus einen gewaltigen Filmschnitt. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Es wird immer verrückter. Eben noch wollten wir uns aus der Filmrolle mogeln und an die Seite stellen und das finstere Treiben verurteilen. Und jetzt heißt die Lektion: Nimm dir doch mal ein Beispiel, setz deinen Verstand ein, handle schnell und vernünftig und entschlossen, sei klug. Und das nicht in irgendeinem Bereich, sondern da, wo sich die Söhne des Lichts und die Söhne der Welt ein und dieselbe Ressource teilen müssen, nämlich das ungerechte Mammon, ungerechtes Geld und Besitz. Es ist sicherlich eine weiterführende Diskussion, zum Beispiel in den Hauskreisen darüber angebracht, wodurch Geld und Besitz den Charakter ungerecht erlangen. Ich sage, ausschließlich durch die Art seiner Verwendung. Denn ohne Verwendung hat Geld und Besitz keinerlei Wirkung und keinerlei Charakter. Und es gibt sogar einen Weg, Geld und Besitz eine überirdische und himmlische Dimension zu geben. Mit der radikalen Wendung des Gleichnisses zeigt uns Jesus dazu den Weg auf. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Wozu ruft uns Jesus denn da auf? Dazu 4 kurze Gedanken. Jesus, erstens, ruft zur Vorsorge auf. Diese Welt, inklusive ungerechter Verwendung von Geld und Besitz, wird ihr Ende finden. Deshalb handelt der klug, der mehr in die Zukunft als in die Gegenwart investiert. Zweitens ruft Jesus dazu auf, Geld und Besitz aktiv zu verwenden. Es reicht nicht, es zu horten und die besten Reserven zu haben. Klug handelt, wer Geld und Besitz immer wieder in Umlauf bringt. Drittens ruft Jesus dazu auf, Geld und Besitz in Menschen und damit in stabile Beziehungen zu investieren, aus denen Freundschaften erwachsen. Klug handelt der, der sich ein Freundespolster verschafft. Und viertens ruft Jesus dazu auf, eine Perspektive der Ewigkeit zu entwickeln, wenn es um Geld und Besitz geht. Der Verwalter handelte klug. Ja, das ist unbestritten. Aber seine Vision endete mit dem Tag, an dem er nicht mehr bedürftig sein wird, Kost und Logis nicht mehr braucht. Seine Vision reichte über seinen Todestag nicht hinaus. Und deswegen erschien ihm auch die ungerechte Verwendung von Geld und Besitz seines Dienstherrn ein legitimes Mittel dafür zu sein, sich ein erträgliches Erdendasein zu sichern. Die Perspektive der Ewigkeit im Zusammenhang mit der Verwendung von Geld und Besitz hat im Blick, dass es einen letzten Tag, einen Gerichtstag für alle Menschen gibt. Und deshalb ruft Jesus seine Jünger auf, sich durch die Verwendung von Geld und Besitz Freunde zu machen, die dann die Türen ihrer ewigen Zelte weit öffnen. Es ist also wiederum zu kurz gedacht, wenn man diesen Satz nur auslegt im Sinne: Investiere dein Geld in Beziehungen, dann bist du auf dem richtigen Weg. Nein, es geht darum, sich Freunde für die Ewigkeit zu schaffen. Wer könnten denn diese Freunde für die Ewigkeit sein? Nun, unbestritten unter den Kindern des Lichts ist sicherlich, dass Gott selbst dazu zu zählen ist. Und Jesus, sein geliebter Sohn. Und dann gemäß der letzten Kapitel des Buches der Offenbarung, alle, die im Buch des Lebens eingeschrieben sind. Das wird eine gewaltige Zahl sein. Diese Predigt fände jetzt noch lange kein Ende, wenn ich anhand der Bibel der Frage nachgehen würde, wie wir eine freundschaftliche Beziehung zu Gott und zu Jesus schaffen können. Einen kleinen Hinweis finden wir in Johannes 15, wo Jesus seinen Jüngern ziemlich unverblümt und unmissverständlich sagt: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und das scheint nur auf den ersten Blick fernab von Geld und Besitz zu liegen, denn die Bergpredigt in Matthäus 6, Vers 24 macht deutlich, wie scharf die Trennlinien von Jesus gezogen werden. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Und wie aber gewinnen wir diejenigen, die im Buch des Lebens eingeschrieben sind, unter Einsatz von Geld und Besitz und machen sie zu Freunden für die Ewigkeit? Ich habe, als ich über diese Predigt nachgedacht habe, einen eindrücklichen Vers in den Sinn bekommen. Der kam einfach so, den ich euch gerne weitergeben möchte. Hänge dein Herz nicht an Geld, aber hänge dein Herz voll mit Geld. Welche Wirkung solch ein mit Geld vollgehangenes Herz haben kann, hören wir dazu, was ein Missionar in der Ukraine in seinem aktuellen Freundesbrief schreibt. Dank der Missionsgesellschaft konnten wir außerdem in die Dörfer Ukrainsk und Siljonnoe fahren. In Ukrainsk haben mehr als 90 Personen das Evangelium anhand einer Bilderausstellung gehört und kostenlose Brillen und Literatur erhalten. Es haben sich 5 Personen bekehrt. Eine Frau sagte zu mir: Ich wusste nicht, dass Sie kommen würden. Vor einer Woche war ich bei einem privaten Augenarzt, weil ich eine Brille brauche. Ich habe 1000 Hryvnia für die Untersuchung bezahlt, aber eine passende Brille hatten sie nicht für mich. Aber heute und hier erhalte ich nun eine völlig kostenlose Untersuchung, eine Brille und so viel herzliche Wärme. Ich danke Ihrem Gott für Sie. Freunde für die Ewigkeit? Vielleicht. Aber auf jeden Fall hoffentlich. Den ersten Schritt hat der Missionar mit seinem Team gemacht und er konnte ihn tun, weil er von anderen entsprechend unterstützt wird. Nun liegt es an Gottes Wirken und am Wirken des Heiligen Geistes, dass diese Frau eines Tages sagen kann: Ich danke meinem Gott für den Tag, an dem er mich erlöst hat und mit diesem Tag eingeschrieben ist in das Buch des Lebens. Amen.